Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Grabestille, eurem Lieblingspodcast für True Crime, Horror, allem, was irgendwie ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist Jess.
Mein Name ist Bren.
Und habe ich mich super motiviert angehört?
Weißt du, es war schon mal besser.
Was?
Schon, ja. Also es war jetzt nicht schlecht, es war nicht unmotiviert, aber ich finde, du warst schon mal motivierter.
Wie kannst du dich hier hinsetzen und mir das sagen?
Es gab mal diese eine Folge, da hast du versucht, mich so richtig hart nachzumachen. Und da klangst du so richtig hart motiviert und das fand ich nice.
Weißt du, da klang ich nicht motiviert, da klang ich ultra hart nervig.
Okay.
Ja, ich, nicht du, ich.
Okay, sorry.
Muss ich jetzt ein Apology-Video auf YouTuber-Style für dich machen?
Ja, voll.
Da muss ich aber noch an meinen Krokodilstränen üben.
Okay.
Das bricht mir jetzt ein bisschen das Herz, weil ich bin echt sehr aufgeregt auf die Folge. Ich freue mich da schon, seit ich die geplant habe, drauf. Aber okay.
Oh, ich weiß ja nicht, um was es geht.
Ich freue mich schon so lange auf die Story, aber tu nicht so. Erzähl mir lieber, welchen Tee du gerade trinkst.
Wenn ich dir jetzt sage, dass ich genau den gleichen Tee immer noch trinke wie vorhin. Is that bad?
It's not bad. Aber sag's nochmal, für diejenigen, die wirklich die Psychopathen sind und bei dieser Folge jetzt anfangen.
Warum sollte das irgendjemand machen? Okay, ich trinke kaltgestellten japanische Kirschblüte von Teekanne, die uns nicht sponsern wollen.
Wir arbeiten noch dran.
Was trinkst du Gutes?
Ich trinke einen Tee, den uns die liebe Lisa zugeschickt hat. Und zwar von King's Crown, Orange des Südens. Er kriegt auf jeden Fall 9 von 10 Teeblätter von mir.
Da muss ich jetzt auch mal dazu erwähnen, dass ich so, als es noch ein bisschen kälter war, ich weiß gar nicht, vor 2 Wochen oder so war das, da habe ich so an einem Tag bestimmt 5 Tassen von diesem Orange des Südens Tee getrunken. Und die Teebeutel haben sich einfach so auf meinem kleinen Tellerchen gestapelt, das hier so neben mir stand. Und ich habe dann irgendwann rübergeschaut und dachte mir so, okay, it's time to stop.
Das hatte ich in meiner Anfangszeit mit Sweet Kiss.
Ja, fair. Aber ich finde ihn wirklich gut, muss ich sagen.
Der ist echt gut. Und weißt du, zur Bestätigung ist Tequila gerade auf den Tisch gesprungen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass sie den auch super gut findet.
Oh.
Sie wird uns jetzt für die nächsten 5 Minuten beiwohnen.
Sehr schön.
Wie gesagt, war ich sehr excited für diese Folge. Also bevor du mir gesagt hast, dass ich nicht excited genug klinge.
Ja.
Weil, kennst du das, bist du auch auf dieser TikTok-Seite, wo eine robotische Stimme irgendwelche Reddit-Sachen vorliest, während im Hintergrund ein Minecraft-Obstacle-Course oder ja, ein Subway-Surfer-Video
ja.
läuft?
Ja, immer. Oh mein Gott. Weißt du, ich liebe das aber.
Ich schaue jedes einzelne davon, egal worum es geht.
Diese Emma die Asshole.
Ich liebe es. Oh mein Gott. Also Fun Fact für die Hörer. Dieser Podcast wäre beinahe ein Reddit Am I the Asshole Podcast geworden.
Was auch ziemlich funny gewesen wäre.
Definitiv. Also das wird der 2. Podcast, den wir machen, ne? Und ab und zu sind da auch Geschichten von Reddit Nosleep drin. Und ich habe einen Teil davon gesehen, von der Story, die ich euch heute präsentiere. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist Podcast-Material. Ich werde den Titel nicht sagen, weil der doch schon sehr viel von dieser Geschichte nimmt, beziehungsweise sehr viel vorweg sagt. Es ist aber von der Userin MaliaGirl1314. Auch wenn sie es nicht verstehen wird, sage ich danke für die Permission, dass wir das benutzen dürfen. Ich möchte einfach echt nichts vorwegnehmen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich einfach direkt in die Story springe und danach die ganzen Infos raushaue.
Okay, machen wir das so.
Meine Frau Lynn und ich sind nun schon seit 6 Jahren zusammen und seit 11 Monaten auch verheiratet. Unser gemeinsames Leben war bisher ziemlich normal und nicht einmal sind mir irgendwelche komischen Verhaltensweisen oder Red Flags bei ihr aufgefallen. Also kann ich nicht genug betonen, wie komplett aus der Rolle fallen, dass sie alles für sie ist. Lynn ist sehr freundlich, intelligent und nachdenklich. Sie war nie der Typ für irgendwelchen Nonsens. Kindisch sein oder mir Angst einjagen wollen, passen einfach nicht zu ihr. Sie mag es nicht einmal Horrorfilme zu schauen. Als wir angefangen haben, miteinander auszugehen, hat sie sich dazu überreden lassen, The Shining mit mir zu sehen, weil sie wusste, wie sehr ich Horror liebe. Sie hatte aber solche Angst, dass wir es nicht einmal zur Hälfte durch den Film geschafft hatten, bevor ich ihn wieder ausschalten musste. Sie mag keinen Grusel und mochte Streiche genauso wenig. Einfach nicht ihr Ding, und das ist komplett okay. Aber genau das ist es, was diese ganze Sache so komisch macht. Es klingt einfach nicht nach ihr. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass sie niemals irgendwelche mentalen Probleme hatte. Jedenfalls nicht, soweit ich es wüsste. Es liegt auch nicht in ihrer Familie. Ich weiß, dass manche Menschen ihre mentalen Krankheiten verbergen, aber in den 6 Jahren, die wir zusammen sind, hätte ich doch irgendein Anzeichen darauf gesehen. Vor circa 2 Monaten war ich in der Küche, um mir vor der Arbeit noch einen Kaffee zu machen. Ich war etwas spät dran und wusste, dass ich es nicht wie sonst zu Dunkin' Donuts schaffen würde, um mir dort meinen morgendlichen Kick zu holen. Ich nahm gerade einen Schluck Kaffee, während ich den Flur zur Haustür entlang eilte, als ich Lynn hinter der Ecke vor mir hervorlugen sah. Ich konnte nur ihre Augen sehen, die mich anfixierten, und eine Strähne ihres langen, dunklen Haares an der Wand. Der Rest ihres Körpers war hinter der Ecke versteckt. Ich verschüttete beinahe meinen Kaffee, als ich sie sah. Ich habe mir jedenfalls ordentlich die Lippe verbrannt. »Verdammt, Lynn«, sagte ich und wischte ein paar Kaffeetropfen von meiner Hose. »Scheiße, hast du mich erschreckt!« Sie kam sofort hervorgesprungen wie ein kleines Kind, das erwischt wurde. Ich konnte sie ins Wohnzimmer huschen hören und als ich endlich bei der Haustüre angekommen war, war sie bereits außer Sicht. Es war wirklich komisch und wie bereits gesagt, so gar nicht Lynn, aber ich fand auch schön, dass sie spielerischer und einmal weniger ernst war. Ich rief ihr zu, dass ich sie liebe und nannte sie noch durchgeknallt. Als ich die Tür hinter mir schloss, hörte ich sie lachen. Ihr Verhalten war ein wenig seltsam, aber es war sicherlich nicht so schlimm, dass ich gleich einen Priester herbeirufen müsste. Bis zum Mittag hatte ich es schon wieder vergessen und als ich heimkam, war sie wieder ganz normal. Ich sprach es nicht an und sie tat es genauso wenig und so ging das Leben einfach weiter. Der nächste Zwischenfall passierte 3 Tage später. Es war ungefähr 2 Uhr morgens, als ich aufstand, um mir etwas zu trinken zu holen. Ich stand an der Kücheninsel, die Flasche Orangensaft in der Hand, als ich plötzlich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Aus welchem Grund auch immer fiel mein Blick zu Boden und das lächelnde Gesicht meiner Frau starrte zurück. Sie spähte hinter der anderen Seite der Kücheninsel hervor, starrte mich mit weiten Augen an, ohne zu blinzeln, und grinste. Grinste wie die verdammte Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Ich schrie, das gebe ich zu. Nicht aus Wut, aber aus Angst. Aus irgendeinem Grund spürte ich in diesem Moment pure Angst. Beim Klang meines Schreis krabbelte Lynn rückwärts aus meiner Sicht. Ihre Hände und Füße klatschten auf den Fliesen, als sie auf allen Vieren aus der Küche eilte. Ich rannte ihr nicht nach und rief auch nicht nach ihr. Ich stand nur vor Schock gefroren da und fragte mich, was zum Teufel sie dazu getrieben hatte, so etwas zu tun. Ich stand dort länger, als ich es zugeben möchte, bevor ich schließlich doch noch nach oben ging. Als ich in unser Schlafzimmer kam, lag Lynn auf ihrer Seite und schlief tief und fest. Jedenfalls tat sie so. Ich stand da noch eine ganze Weile und lauschte ihrem Atem, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich schlief. Ich hatte das Gefühl, sie würde jeden Moment aufspringen, während ich mich wieder ins Bett legte, aber das tat sie nicht. Ich kletterte zurück ins Bett und sie bewegte sich kein Stück. Ihr Atem ging sanft und gleichmäßig und ich fragte mich, ob ich das alles nicht einfach nur geträumt hätte. Am nächsten Morgen wartete ich, bis sie herunterkam mit dem Kaffee, und nachdem ich ihr eine dampfende Tasse und einen Kuss auf die Wange gegeben hatte, entschied ich mich dazu, sie einfach zu fragen. »Was sollte das denn letzte Nacht?«, fragte ich und bemühte mich um einen lockeren Ton, um sie nicht direkt anzugreifen. Sie runzelte die Stirn hinter ihrer Kaffeetasse und schüttelte leicht den Kopf, so als hätte sie keine Ahnung, von was ich redete. »Du hast mich wieder beobachtet, von da hinten«, sagte ich und deutete auf den Boden bei der Kücheninsel. Sie folgte meinem Blick und als sie sich wieder zu mir wandte, brach sie in Gelächter aus. Sie lachte so stark, dass ich nicht anders konnte, als mitzulachen. »Du machst mir manchmal echt Angst, weißt du das?«, fragte ich. Sie lachte, stellte ihre Tasse auf der Theke ab und schlang ihre Arme um meinen Hals. »Du machst mir die ganze Zeit Angst, also sind wir wohl quitt«, neckte sie. Wir verabschiedeten uns und gingen zur Arbeit. Während ich fuhr, dachte ich immer noch daran, wie gruselig es war, sie hinter der Insel hervorgrinsen zu sehen. Das Geräusch, was ihre Hände auf dem Boden machten, als sie wegkrabbelte. Ich redete mir ein, dass sie einfach ein wenig albern sein wollte, sie sich meiner Liebe für Horror anschloss. Es war nicht so, dass ich Angst vor ihr hatte. Irgendetwas fühlte sich nur nicht richtig an. Von da an sah ich sie immer öfter irgendwo hervorlugen. Manchmal starrte sie mich sogar von hinter der Couch oder den Wohnzimmervorhängen an. Einmal schaffte sie es sogar, sich in die alte Kiste ihrer Großmutter zu quetschen, die am Fußende unseres Bettes stand. Ich hätte es beinahe nicht bemerkt, wenn die alten Scharniere sie nicht verraten hätten. Sie hatte den Deckel gerade weit genug geöffnet, dass ich ihr halbes Gesicht hindurchsehen konnte. Sie grinste wie ein aufgeregtes Kleinkind. Es war verstörend. Ich wusste nicht einmal, was ich noch sagen sollte. Alles, was ich tun konnte, war zurückzustarren. Als ich meine Stimme endlich wiedergefunden hatte, fragte ich sie, warum zur Hölle sie das getan hatte. Sie antwortete nicht, sie schloss nur langsam den Deckel und verschwand in der Kiste. Ich ging einfach weg, völlig verwirrt. Ich konnte nicht verstehen, warum sie es machte, aber es machte sie ganz klar glücklich. Ich hoffte einfach nur, dass sie bald keine Lust mehr auf dieses Spiel haben würde. Lynn versteckte sich die nächsten 2 Wochen nicht mehr. Ich hatte angefangen zu denken, dass sie endlich fertig war mit ihrem komischen Streich und war schon ziemlich erleichtert. Wir sahen uns gerade eine Show auf Netflix an und ich witzelte darüber, dass ich sie schon lange nicht mehr irgendwo hervorlugen sehen hatte und dass sie ihr Spionagespiel wohl aufgegeben haben musste. Sie sah mich mit einem leichten Lächeln auf den Lippen an und sagte, »Vielleicht bin ich einfach nur besser geworden.« Ich sagte nichts, fragte mich aber, ob sie es ernst meinte oder nicht. Die nächsten paar Tage konnte ich nicht aufhören, über das, was sie gesagt hatte, nachzudenken. Starrte sie mich immer noch an, während ich nicht hinsah und ich hatte es einfach nicht bemerkt? Und wenn ja, was zur Hölle versprach sie sich davon? Ich fing an, paranoid zu werden, sah immer wieder hinter jeder Ecke und Türe nach, ob sie dahinter hervorlugte. Ich war nervös zu Hause, wenn ich sie nicht direkt sah. Ich kam mir dumm und auch ein wenig verrückt vor. Aber nach ein paar Wochen ohne weitere Zwischenfälle begann ich endlich, mich zu entspannen. Ich hörte auf, hinter Möbeln und Wänden nach meiner Frau zu suchen und sagte mir, dass das jetzt alles nur noch schlechte Erinnerungen sein würden. Dann, ein paar Tage später, wurde alles so viel schlimmer. Lynn war zu einer Freundin gegangen und ich lag auf der Couch und spielte ein paar Spiele auf meinem Laptop. Gegen 21 Uhr sprang ich dann unter die Dusche und als ich gerade das Shampoo aus meinem Haar wusch, überkam mich wieder dieses schreckliche Gefühl, beobachtet zu werden. Ich öffnete langsam meine Augen und hatte beinahe einen verdammten Herzanfall. Lynn lugte hinter dem Duschvorhang hervor, ihr ganzer Kopf in die Dusche gestreckt und ihr Körper vom Vorhang bedeckt. Ihr langes, dunkles Haar klebte am Vorhang, klatschnass. Ihr Mund zu einem breiten Grinsen verzogen, ihre Augen weit aufgerissen und rot, so als hätte sie schon eine Weile nicht mehr geblinzelt. Ich schrie und sprang zurück gegen die Wand. Sie bewegte sich nicht und lächelte nur starr weiter. Ihr Make-up hinterließ 2 schwarze Spuren auf ihren Wangen. Sie sah aufgeregt und komplett geistesgestört aus. Ich hatte eine Scheißangst. Wir standen einen Moment lang nur so da. Keiner sagte ein Wort. Und dann, endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, zog sie ihren Kopf langsam aus der Dusche und ich sah ihre verschwommene Figur durch den Duschvorhang rückwärts zur Badezimmertür schleichen. Eine Sekunde später knallte die Tür so hart zu, dass der Spiegel wackelte. Ich schrie noch einmal auf und sprang aus der Dusche, um die Tür abzuschließen. Ich blieb noch eine ganze Stunde im Badezimmer. Vielleicht denkt ihr, dass ich übertreibe, aber egal ob Spaß oder nicht, ich würde mir diese verrückte Scheiße ganz sicher nicht noch länger antun. Jedenfalls sagte ich mir das immer wieder, während ich im Badezimmer auf und ab ging, nur um ab und zu an der Tür zu halten und zu lauschen. Plötzlich hörte ich ein gedämpftes Geräusch und presste mein Ohr gegen die Badezimmertür, in der Hoffnung, so besser hören zu können. Ich hörte jedoch nichts mehr, stellte mir aber vor, wie Lynn vor der Tür stand und über ihren eigenen Witz lachte. Ich fühlte eine Woge von Wut in mir. Ich war mehr als nur angepisst darüber, dass ich in meinem eigenen Haus Angst hatte und dazu getrieben wurde, mich mehr als eine Stunde lang im Badezimmer zu verstecken. Und für was? Irgendein Witz? Falls es ein Witz sein sollte, war es definitiv kein guter. »Was zur Hölle, Lynn?« schrie ich. »Diese Scheiße nervt langsam!« Ich wartete darauf, dass sie sich entschuldigte oder mich einen Arsch nennen würde, aber stattdessen hörte ich ein leises Stöhnen. So leise, dass ich mich fragte, ob ich es überhaupt gehört hatte. Danach herrschte Ruhe. »Lynn«, rief ich und schaffte es nicht mehr, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. Ich bekam keine Antwort, nur mein eigenes Atmen. »Ich schwöre bei Gott, hör einfach auf, verdammt nochmal«, schrie ich und schlug mit der Faust gegen die Tür. Ich erwartete, dass sie mich anfahren würde, so wie ich hier gerade mit ihr sprach. Ich hatte sie noch nie angeschrien. Doch da kam nichts, nur ab und zu das Tropfen des Duschkopfes. Ich streite nicht ab, dass ich Angst hatte. Zu ängstlich, um die verdammte Tür zu öffnen und mich meiner eigenen Frau zu stellen. Ich wartete noch weitere 30 Minuten, was sich wie eine Ewigkeit anfühlt, wenn man Angst hat. Schließlich entschied ich, dass ich mich nicht die ganze Nacht lang im Badezimmer verstecken würde, also kniete ich mich hin und schaute durch den Schlitz unter der Tür. Beinahe erwartete ich, ihr Gesicht zurückschauen zu sehen, doch glücklicherweise war dem nicht so. Ich konnte den Flur entlang sehen bis zum Ende der Treppe, aber sah keine Lynn. Ich wusste nicht, ob ich darüber glücklich sein sollte oder nicht. Ich beobachtete das Ganze noch ein paar Minuten lang und wartete darauf, Lynns Kopf über der obersten Stufe auftauchen zu sehen, doch das passierte nicht. Ich stand auf, meine Hand über der Türklinke schwebend, und bereitete mich mental darauf vor, sie zu öffnen. Langsam drehte ich das Schloss mit zitternden Fingern auf und wollte gerade die Tür aufreißen, als ich ein Geräusch hörte, bei dem mir noch heute übel wird, wenn ich daran denke. Ein Stöhnen, lauter als zuvor, doch diesmal wusste ich genau, woher es kam. Ich drehte meinen Kopf zur Schranktür wie in Zeitlupe und mein Blick traf den meiner Frau, die durch den Spalt in der Schranktür zu mir herausstarrte. Ihre Augen waren noch immer weit aufgerissen und ihr Mund zu einem grotesken, aufklaffenden Grinsen verzogen. Ich konnte nicht einmal schreien. Selbst dafür hatte ich zu viel Angst. Ihre Hände klammerten an ihrer Brust, der Körper vor purer Freude zitternd, so als könnte sie ihre Aufregung kaum zurückhalten. Ein kurzes, kratzendes Stöhnen gluckerte aus ihrem Mund, tief und beinahe animalisch, und schickte Schauer über meinen gesamten Körper. Irgendwie schaffte ich es, die Badezimmertür zu öffnen und rannte so schnell ich konnte durch den Flur die Treppen herunter, schnappte meine Schlüssel und mein Handy vom Wohnzimmertisch und rannte hinaus zu meinem Auto. Ich konnte ihr schrilles Lachen hinter mir hören, aber es schien nicht näher zu kommen. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, die Vordertür zu schließen. Ich fuhr schneller, als es mir legal erlaubt wäre, vom Haus weg und zitterte dabei, entweder vor Angst oder vor Kälte. Vielleicht ja ein bisschen von beidem. Ich hatte mir weder eine Jacke noch ein paar Schuhe geschnappt. Ich trug nur meine Boxershorts, mein Haar noch feucht von der Dusche. Ich fuhr auf direktem Wege zu meinem Bruder Chris, der circa 40 Minuten entfernt wohnte, und ignorierte alle Anrufe und Nachrichten, die ich bekam. Ich schaute nicht einmal auf mein Handy, bis ich sicher in der Auffahrt meines Bruders stand. Lynn hatte 4-mal angerufen und eine Flut an Textnachrichten geschickt, in denen sie fragte, wohin ich gegangen sei und warum ich einfach so abgehauen wäre. Ich schmiss mein Handy in Rage gegen das Armaturenbrett, wütend über dieses gleichgültige Verhalten. Mein Bruder und seine Frau waren überrascht, mich zu sehen, besonders wo ich nur eine Boxershorts trug, aber sie sagten mir, dass ich so lange bleiben dürfe wie nötig. Chris lieh mir ein paar Klamotten und fragte mich, was passiert sei. Ich sagte ihm, dass Lynn und ich uns gestritten hätten, ging jedoch nicht weiter ins Detail. Ich wollte nicht, dass er dachte, dass ich übertrieb, weil ich meine Frau wegen eines Streiches verlassen hatte, auch wenn es ein sehr komischer Streich gewesen war. Ich meine, hatte ich sie nicht selbst jahrelang dazu ermutigt, ein wenig lockerer zu sein? Ich wollte, dass sie sich entspannt und nicht immer so ernst ist, aber das ist ganz sicher nicht, woran ich gedacht hatte. Ich versuchte, auf dem Sofa zu schlafen, aber mein Hirn wollte mich einfach nicht lassen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, sah ich Lynns Gesicht, wie es mich aus dem Badezimmerschrank heraus anstarrt. Zu wissen, dass sie die ganze Zeit dort mit mir zusammen war, löst ein unangenehmes Kribbeln in mir aus. Sie hatte das Badezimmer nie verlassen. Stattdessen ist sie in den Schrank geschlüpft und hat die Badezimmertür zugeschlagen, um mich zu täuschen. Allein der Gedanke, wieder nach Hause zu gehen, machte mir Angst. Ich drehte mich auf dem Sofa hin und her und konnte einfach nicht einschlafen. Irgendwann gab mir Chris dann eine Schlaftablette, damit ich wenigstens ein bisschen Ruhe finden könnte. Mein Schlaf war voll von schrecklichen Träumen. Sie alle drehten sich um Lynns Gesicht. Ich wachte auf, als die Sonne gerade dabei aufzugehen. Mein wunder Körper schmerzte vom Sofa und ich fühlte mich komplett ausgelaugt. Ich wusste, dass ich Lynn irgendwann würde anrufen müssen, aber ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Ich würde nicht mehr heimkommen, außer sie würde mir versprechen, diesen gruseligen Scheiß nie wieder abzuziehen. Ich wollte nur meine Frau zurück. Ihr normales, ernstes Selbst schien noch nie so attraktiv. Ich dachte gerade darüber nach, sie anzurufen und ihr all das zu sagen, als mich ein mittlerweile nur allzu bekanntes Gefühl packte. Ich wurde beobachtet. Ich starrte an die Decke, mein Herz bereits in der Hose. Ich wollte meinen Blick nicht von der Decke losreißen, doch je länger ich das Gefühl ignorierte, desto schlimmer wurde es. Meine Augen schweiften wie von selbst von der Decke weg. Ihr Gesicht war gegen das Fenster neben der Couch gepresst und starrte zu mir herunter, mit demselben klaffenden Lächeln. Speichel tröpfelte ihre Lippen herunter und hinterließ 2 Rinnsale auf dem Glas. Ich weiß nicht, wie lange sie schon dort war, aber irgendetwas sagte mir, dass sie schon eine ganze Weile hier stand. Vielleicht sogar die ganze Nacht. Ich schrie nicht, und obwohl ich Angst hatte, übertrumpfte die Wut, die ich ebenfalls fühlte, jedes Gefühl von Angst. Ich sprang von der Couch und hämmerte meine Hand gegen das Glas. »Lynn, bist du verrückt? Was zur Hölle ist falsch mit dir? Geh nach Hause!« brüllte ich. Sie bewegte sich nicht und ihre schauderhafte Miene veränderte sich kein Stück. Wenn überhaupt, wurde ihr Lächeln nur noch breiter, so als wäre sie noch beschwingter als vorher. Ich konnte Chris und seine Frau über uns hören. So, als könne Lynn sie von ihrer Position ebenfalls hören, zuckte ihr Kopf leicht in die entsprechende Richtung und sie begann langsam ihren Mund zu schließen. Chris rief meinen Namen von oben, ganz klar besorgt. Ich drehte mich um und sah, wie er und seine Frau Rebecca die Treppe heruntereilten. Als ich mich wieder zum Fenster drehte, war Lynn verschwunden. Alles, was jetzt noch darauf hindeutete, dass sie je dagewesen war, waren die beiden Schlieren ihres Speichels auf der Scheibe. Ich versuchte, Chris und Rebecca zu erklären, dass ich aufgewacht war und Lynn mich durchs Fenster beobachtet hatte. Sie waren skeptisch, aber wer wäre das nicht? Chris und ich gingen nach draußen, um die Stelle vor dem Fenster zu untersuchen, aber da waren keine Fußspuren im Dreck, nur eine leichte Kuhle. Wahrscheinlich ein Tier, vermutete Chris, und ich diskutierte nicht mit ihm. Er und Rebecca nahmen an, dass ich das alles nur geträumt hätte, aber sie verstanden es einfach nicht und ich war zu müde, um es ihnen zu erklären. An diesem Tag meldete ich mich bei der Arbeit krank und schaltete mein Handy aus. Ich wollte Lynn nicht gegenübertreten. Allein mit ihr zu reden schien zu diesem Zeitpunkt zu viel für mich. Ich hatte wirklich angefangen zu glauben, dass irgendetwas unheilbar falsch mit ihr war. Dass trotz aller Versprechen, die sie machen könnte, nichts wieder so sein könnte wie vorher. Dieser Gedanke brach mir beinahe das Herz. Ich weinte den ganzen Morgen. Gegen Mittag war ich schließlich bereit für eine Konfrontation. Ich würde ihr eine letzte Chance geben, sich zu erklären. Das war ich ihr nach 6 Jahren zumindest schuldig, sagte ich mir. Ich schaltete mein Handy wieder ein und sah dutzende Nachrichten von meiner anscheinend besorgten Frau. Können wir reden? Ich liebe dich. Bitte ruf mich an. Ich mache mir wirklich Sorgen. Kannst du bitte antworten? Komm einfach heim. Und noch viele weitere der Art. All diese Nachrichten, in denen sie mir sagte, dass sie mich liebt, dass sie will, dass ich nach Hause komme, dass sie sich Sorgen macht. Nicht eine verdammte Nachricht über den verrückten Scheiß, den sie abgezogen hatte. Als ob sie sich nicht verhalten hätte wie eine Figur aus einem Stephen King-Buch. Selbst diese Nachrichten klangen einfach anders. Normalerweise schickte sie halbe Romane, nur um mir zu sagen, dass ich auf dem Heimweg noch Brot kaufen sollte. Man könnte meinen, dass sie nach all ihren bizarren Spielereien mehr zu sagen hätte. Ich weiß, das alles sieht bestimmt kindisch aus, wenn man diese Situation wie ihr von meilenweiter Entfernung betrachten kann. Aber hättet ihr gesehen, wie Lynn mich angesehen hatte, wie sie auf allen Vieren davongekrabbelt ist wie so ein wildes Tier, wie sie mich wie eine Wahnsinnige aus dem Schrank angegrinst hatte, dann denke ich, würdet ihr einsehen, dass meine Reaktion mehr als gerechtfertigt war. Ich blieb schließlich noch eine Nacht bei Chris und Rebecca. Gestern wachte ich dann nicht vor dem Nachmittag auf und glücklicherweise sah ich Lynn diesmal nicht durchs Fenster starren. Ich will mich ja nicht einmischen, weil es nicht meine Beziehung ist, aber könnt ihr diesen Streit nicht klären? Fragte Rebecca. Sie hatte uns beiden Sandwiches zum Mittag gemacht und ich wusste, dass sie versuchte, das Thema anzusprechen, ohne zu neugierig zu wirken. Ich weiß nicht, es ist nur, sie ist wie ausgewechselt, sagte ich und wählte meine Worte ganz vorsichtig. Ich war noch immer nicht bereit dazu, Chris und ihr alles über diese scheißverrückte Situation zu erzählen, mit der ich noch nicht einmal selbst fertig werde. Menschen verändern sich, Ben, aber sie ist noch immer dieselbe Frau, die du geheiratet hast. Vielleicht müsst ihr beide nur richtig über das Problem reden. Was auch immer es ist, ich bin sicher, dass ihr es hinbekommt, sagte sie wie der geborene Friedensstifter. Ich denke, dafür ist es zu spät. Ich glaube, dass Reden hier auch nicht mehr hilft. Ich vertraue ihr einfach nicht mehr, sagte ich. Diese Worte schmerzten im Herzen. Ich vermisste und liebte meine Frau, aber wie könnte ich mit so jemandem weiterleben? In andauernder Angst zu leben klang nicht gerade wünschenswert. Lynn liebt dich. Sie ist wahrscheinlich am Boden zerstört, sagte sie. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte ich. Sie schien mir jedenfalls so. Ich habe sie noch nie so emotional gesehen. Das ist so gar nicht Lynn, sagte Rebecca und schüttelte geknickt den Kopf. Es benötigte eine volle Minute, bis ihre Worte zu mir durchdrangen, und als sie es dann taten, fühlte ich, wie sich Furcht durch meine Haut bohrte. »Warte, was meinst du? Hast du sie gesehen? Hast du Lynn gesehen?« fragte ich, mein Mund auf einmal staubtrocken. Rebecca nickte beiläufig, als wäre das nicht der Stoff für Albträume gewesen. Für sie war es das wahrscheinlich auch nicht. »Sie ist heute Morgen vorbeigekommen, als Chris gerade zur Arbeit gefahren war«, sagte sie, während sie unsere Teller wegräumte. »Ich habe nur kein Auto gesehen, aber vielleicht hat sie sich einfach ein Uber genommen oder so.« »Beck, was hat sie gesagt? War sie hier drin?« fragte ich und spürte bereits den Schweiß auf meiner Stirn. Ich sah mich um, suchte Ecken ab, als würde sich ein Raubtier dort verstecken. »Nein, sie hat nur gefragt, ob du schon wach bist, und ich meinte dann, dass du noch schläfst. Ich hab sie noch gefragt, ob ich dich wecken soll, aber sie hat nur Nein gesagt, meinte, ich sollte dich schlafen lassen«, sagte Rebecca, während sie den Abwasch machte. »Das war alles? Mehr hat sie nicht gesagt?«, fragte ich. »Nein, sie sah aber schlimm aus, als hätte sie nächtelang nicht geschlafen. Ich denke, du solltest sie anrufen.« Ich stand vom Tisch auf und dankte Rebecca für das Essen. Ich fühlte mich besser in dem Wissen, dass Lynn nicht hereingekommen war. Trotzdem checkte ich noch einmal, ob auch alle Türen verschlossen waren. Ich setzte mich für eine Weile auf die Couch und versuchte herauszufinden, was ich jetzt tun sollte. Ich wollte nicht heimgehen, aber es fühlte sich so an, als wäre ich es Lynn schuldig, ihr zu helfen, wenn ich konnte. Hatte ich nicht einen Eheschwur abgelegt, in dem es heißt, dass ich sie lieben und ehren werde in Krankheit wie in Gesundheit? Und wenn sie wirklich krank war, was ich noch immer glaubte, dann musste ich versuchen, ihr die Hilfe zu besorgen, die sie brauchte. Aber ich wusste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ich wollte nicht die Polizei rufen, und selbst wenn, was zum Teufel würde ich denen sagen? Dass meine Frau mich anstarrte? Dass sie gruseliges Zeug machte? So komisch wie sie auch war, sie hatte nichts verbrochen. Jedenfalls noch nicht. Die Polizei hätte wahrscheinlich gesagt, dass ich überreagiere. Aber das hier ist nicht nur ein Streich. Es fühlt sich einfach falsch an. Gefährlich sogar. Als würde etwas Finsteres hinter ihrem Lächeln lauern. Ich weiß, dass ich, als ihr Ehemann, die Möglichkeit hätte, sie einweisen zu lassen, aber was, wenn sie sich dort ganz normal verhält? Sie hatte Rebecca offensichtlich getäuscht und sie glauben lassen, dass sie nur eine besorgte Ehefrau sei. Und solange die Ärzte sie nicht als Gefahr für sich und andere einstuften, hätten sie keine andere Wahl, als sie nach 72 Stunden wieder nach Hause zu schicken. Ich fühlte mich verloren und komplett überfordert. Also tat ich das, was jeder Mann in meiner Situation getan hätte. Ich rief ihre Mutter an. Das wollte ich nicht, glaubt mir. Ihre Mutter Marianne und ich waren nie die besten Freunde gewesen. Wir haben uns nie gestritten oder so, sie war nur keine Person, von der man einen warmherzigen Empfang erwarten kann. Sie war nicht einfach. Sie lächelte so gut wie nie, und wenn sie es tat, dann nur, indem sich ihre Lippen zu einer dünnen Linie verziehen, während ihre Augen so nichtssagend blieben wie zuvor. Sie hatte diese Aura an sich, die einem das Gefühl gab, dass sie jederzeit bereit wäre, in die Offensive zu gehen. Ich habe sie nur zweimal getroffen und beide Male waren nur kurze Besuche. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich als Partner ihrer Tochter nicht billigte. Lynn hatte die Besuche immer kurz gehalten, da sie nicht wollte, dass ich mich unwohl fühlte, wofür ich auch sehr dankbar war. In der Präsenz ihrer Mutter zu sein, war beinahe unerträglich, als würde man auf Glassplittern laufen. Ich war froh darüber gewesen, 3 Staaten weiterzuziehen, damit wir sie nicht mehr so oft sehen mussten. Ich versuchte immer, dieser Frau so gut es ging aus dem Weg zu gehen, doch jetzt brauchte ich ihre Hilfe. Ich wollte wirklich nicht mit ihr reden, aber ich musste mit irgendjemandem sprechen. Irgendjemandem, der Lynn besser kannte als ich. Also biss ich die Zähne zusammen und tat, was ich tun musste. »Ja«, antwortete sie und klang jetzt schon gereizt. »Marianne, ich bin's, Ben. Ich muss mit dir reden. Hast du eine Minute?«, fragte ich. Ich konnte sie entnervt seufzen hören. »Ich bin gerade dabei, ein paar Schecks auszuschreiben, aber wenn du darauf bestehst, kann ich mir kurz Zeit nehmen. Was möchtest du bereden, Benjamin?«, sagte sie kühl. »Es geht um Lynn. Sie verhält sich komisch und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht weißt, ob es da...« Ich wurde schnell unterbrochen. »Es ist schwer, deinem Geschnatter zu folgen, Benjamin. Was willst du von mir?«, fragte sie. Ich konnte sie fast vor mir stehen sehen, mit ihrem dünnen Jäckchen und Hosen, wie sie ungeduldig mit ihren Fingernägeln auf dem Tisch herumtippt. »Ich möchte wissen, ob du jemals irgendein seltsames Verhalten beobachtet hast. Oder ist es möglich, dass sie eine psychische Krankheit haben könnte?«, fragte ich. Darauf folgte eine lange, unangenehme Pause. Ich wusste nicht, ob sie nachdenken musste oder ob hier irgendetwas anderes im Spiel war. Nach ein paar weiteren Sekunden sprach sie endlich wieder. »Ich weiß nicht, ob das wieder einer deiner Witze ist, Benjamin, aber falls dem so ist, dann finde ich ihn nicht lustig. Und jetzt habe ich Geschäfte, um die ich mich kümmern muss, also wenn es dir nichts ausmacht, dann...« Ich unterbrach sie, bevor sie mich abwimmeln konnte. »Marianne, das ist kein Witz. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Lynns mentale Gesundheit. Ihr Verhalten ist so unberechenbar in letzter Zeit, ich mache mir wirklich Sorgen und ich dachte, dass du als ihre Mutter es auch tun würdest«, sagte ich, die Frustration klar in meiner Stimme zu hören. »Wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann schlage ich vor, dass du dich an einen Gesundheitsexperten wendest. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest«, fuhr sie mich an. Ich merkte, dass sie kurz davor war, mich wegzudrücken, und aus irgendeinem Grund wollte ich das um jeden Preis vermeiden. Ich hatte das Gefühl, als wüsste sie mehr, als sie zugeben wollte. »Bitte, tu es nicht für mich, tu es für Lynn«, versuchte ich verzweifelt. Ich hörte sie schwach zitternd einatmen, so als würde sie versuchen, ihre stahlharte Persona aufrechtzuerhalten. »Marianne, was ist...« begann ich. »Benjamin, ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll. Mein einziger Rat ist, ihr professionelle Hilfe zu suchen. Ruf mich nicht wieder an. Leb wohl.« Ich versuchte, ihr zuzurufen, doch sie hatte bereits aufgelegt. Ich versuchte, schlau aus dem Anruf und ihrer Verweigerung jeglicher Hilfe zu werden. Selbst wenn sie mich nicht mochte, warum würde sie ihrer eigenen Tochter nicht helfen wollen? Das verstehe ich einfach nicht. Ich versuchte, die Konversation erneut in meinem Kopf abzuspielen, in dem verzweifelten Versuch, irgendetwas zu finden, was ich übersehen hatte. Nach einiger Zeit wollte ich schon aufgeben, doch plötzlich fielen mir ihre letzten Worte wieder ein. »Professionelle Hilfe suchen«, sie sagte diese Worte mit einem gewissen Maß an Dringlichkeit. Es könnte sein, dass ich mich einfach nur an Strohhalme klammerte, aber ich war mir sicher, dass sich ihre Stimme kaum merkbar verändert hatte, als sie das sagte, so als wären diese Worte wichtig. Was hatte sie damit gemeint? Ich hatte angenommen, dass sie damit irgendwelche Mediziner gemeint hatte, aber vielleicht bezog sie sich ja auch auf jemand anderen. Jemand, über den sie nicht direkt sprechen wollte. Aber vielleicht suchte ich auch nur krampfhaft nach einer Bedeutung, wo keine war. Ich wartete, bis Chris wieder nach Hause kam, und nach einer langen, anstrengenden Konversation mit ihm und Rebecca konnte ich sie davon überzeugen, dass Lynn psychiatrische Hilfe benötigte. Ich habe ihnen nicht alles erzählt. Noch war ich nicht bereit, dazu ins Detail zu gehen, aber ich erzählte ihnen vom letzten Vorfall bei uns zu Hause. Wie sie sich im Badezimmer versteckt hatte und mich aus dem Schrank beobachtete. Sie waren natürlich schockiert, aber glücklicherweise glaubten sie mir. Trotzdem konnten sie sich nicht vorstellen, wie ernst das alles war. Komisch vielleicht, aber nicht gefährlich. Sie sagten immer wieder, dass Lynn irgendeinen blöden Streich am Laufen haben musste. Für YouTube vielleicht, meinte Rebecca, jedoch nur halbherzig. Chris meinte, dass wir die Polizei noch nicht involvieren sollten. Stattdessen bot er an, mich nach Hause zu begleiten, und ich nahm sein Angebot nur allzu gerne an. Sein Argument war, dass es einfacher wäre, ruhig mit ihr zu reden und sie so zu überzeugen, sich freiwillig in Behandlung zu geben. Ich stimmte zu, es wenigstens zu versuchen. Wenigstens musste ich nicht allein zurück ins Haus gehen. Heute Morgen, gleich nach dem Frühstück, fuhren wir los. Keine 10 Pferde hätten mich noch in der letzten Nacht dorthin bekommen. Als wir in unserer Auffahrt fuhren, schlug mein Magen Purzelbäume. Ihr Auto war nicht da, doch trotzdem blieb ich wachsam. Die Vordertür stand offen und für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, dass wir ihre Augen durch den Spalt in der Tür zu uns herausstarren sehen konnten. Ich zitterte und begann zu schwitzen. Chris hingegen schien es gut zu gehen. Er wartete darauf, dass ich die Tür öffnete, die Hände in den Hosentaschen, als wäre das hier ein verschissener Spaziergang durch den Park. Ich beneidete ihn um seine Ignoranz. Ich schob die Tür auf und sofort schlug mir der Geruch von Verwesung entgegen. Chris roch es auch und er folgte mir mit gerümpfter Nase ins Haus. »Scheiße, was benutzt ihr denn zum Putzen?«, murmelte Chris. »Halt's Maul«, sagte ich und ließ meine Augen hin und her wandern auf der Suche nach Lynn. Das Haus war totenstill und stockdunkel, obwohl es bereits 10 Uhr morgens war. Alle Gardinen waren dicht zugezogen und ließen keinen Sonnenstrahl hindurch. Hätte ich dieses Haus nicht erst vor 2 Tagen verlassen, hätte ich meinen können, dass es komplett leer stünde. Wir klapperten jeden einzelnen Raum ab und suchten die Orte ab, an denen sie sich hätte verstecken können, während wir ab und zu ihren Namen riefen. »Warum zum Teufel guckst du unter die Couch?«, fragte Chris irgendwann. »Ich dachte, wir suchen nach deiner Frau.« Er sah mich an, als wäre ich ein kompletter Vollidiot. Lass uns einfach hochgehen, flüsterte ich. Er schüttelte den Kopf, aber folgte mir die Treppen hoch, um das Badezimmer und das Schlafzimmer zu durchsuchen. Auf dem Weg nach oben hörte ich zersplittertes Glas unter meinen Füßen knirschen. Es sah so aus, als wären die Stufen voll davon. Mir fiel auf, dass eines der Hochzeitsfotos von Lynn und mir, welches einmal an der Wand hing, zerschlagen worden war. Der Rahmen hing nun schief und das Glas war auf den Stufen verteilt. Während ich das Foto ansah, formte sich ein Kloß in meinem Hals. Jemand hatte dieses Foto aufgenommen, als wir gerade die Kirche verlassen hatten, kurz nach dem Verlesen der Eheversprechen. Lynn sah so schön aus in ihrem weißen Kleid. Ich sah in Lynns wunderschönes Gesicht. Nie hätte ich gedacht, dass dieses Gesicht einmal der Grund meiner Angst sein könnte. Wir erklommen die restlichen Stufen und durchsuchten das Gästezimmer, doch es sah komplett unberührt aus. Ich zögerte, bevor ich das Badezimmer betrat. Die Angst jener Nacht kam in einer Flutwelle auf mich niedergeschlagen. Chris merkte sofort, dass etwas nicht stimmte und bot an, dieses Zimmer allein zu durchsuchen, doch das konnte ich nicht zulassen. Also betraten wir es zusammen, sahen im Schrank und in der Dusche nach. Es sah aus, als wäre es seit der Nacht, in der ich gegangen war, nicht mehr benutzt worden. Sieht nicht so aus, als wäre sie hier, Ben. Warum packst du nicht ein paar Sachen zusammen und wir versuchen es morgen nochmal? Schlug Chris vor. Ich nickte und ging in unser Schlafzimmer, wo ich ein paar Klamotten in einen Seesack stopfte. Als ich dann den Kleiderschrank öffnete, fand ich dort die Quelle des bestialischen Gestankes. Chris folgte meinem Blick und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Er musste das Zimmer verlassen und sich zur Treppe stellen, um vom Geruch und dem Anblick dazu wegzukommen. Ich starrte schockiert nach unten auf das, was sich in meinem Kleiderschrank befand. Dort auf dem Teppichboden lagen mindestens ein Dutzend Augäpfel, allesamt sorgfältig in Paaren ausgelegt. Manche so groß wie eine Viertel-Dollar-Münze, andere so klein wie eine Murmel. Noch immer starrte ich die Augen, die sie gesammelt hatte, an und fragte mich, wie sie wohl an diese herangekommen war. Ich erschauderte bei dem Gedanken. Mann, und ich dachte schon, ich hätte Pech gehabt mit Beckers Schuhsammlung. Aber fuck me, deine Frau sitzt hier und sammelt Augäpfel, sagte Chris und würgte. Ben, ich denke, wir sollten hier verschwinden, rief er vom Flur aus. Mir wird schlecht. Ja, okay. Ich nahm meinen Seesack und schloss meinen neuen Albtraum hinter der Kleiderschranktür ein. Ich trat hinaus in den Flur und atmete tief durch. Ich konnte die Verwesung auf meiner Zunge schmecken und musste ebenfalls würgen. »Wer zum Teufel reiht Augäpfel in seinem Kleiderschrank auf?«, murmelte Chris. »Ich habe versucht, dich zu warnen. Sie braucht dringend Hilfe«, sagte ich. »Sie braucht keine Hilfe, Ben. Was sie braucht, ist ein fucking Exorzist«, meinte er. »Kommst du jetzt oder was? Ich kann den Gestank keine Sekunde länger.« Die Worte blieben ihm im Halse stecken und seine Augen weiteten sich, nun voller Angst. Ich fragte nicht, warum. Ich konnte es fühlen. Jemand beobachtete mich und ich bezweifelte, dass die Augen im Schrank dieses Gefühl auslösten. Ich drehte mich um und ließ meine Augen langsam das Schlafzimmer absuchen. »Gott«, flüsterte ich, als ich endlich sah, was wir vorhin übersehen hatten. Unter dem Bett, auf ihrer Seite zusammengerollt und uns mit den aufgeregten Augen eines Kindes an Weihnachten beobachtend, lag meine Frau. Sie hatte ihre Hände unter ihrem Kinn gefaltet und sie zitterten erwartungsvoll. Jetzt, wo sie wusste, dass wir sie entdeckt hatten, konnte ich die leisen Geräusche hören, die sie von sich gab. Etwas wie ein Glucksen aus den Tiefen ihrer Kehle, so als wäre diese Aufregung zu viel für sie. Es war gelinde gesagt beunruhigend. Diese weiten Augen und dasselbe weite Lächeln. Alles in mir schrie danach wegzurennen, doch ich zwang dieses Verlangen fort. Das hier war meine Frau. Egal wie abgedreht das hier auch war, sie war noch immer die Frau, die ich geheiratet hatte. Ich musste ihr helfen. »Lynn«, sagte ich sanft. Sie antwortete nicht, aber ihr Kopf wippte vor und zurück in zwei kleinen Schritten, so als würde sie nicken. »Baby, ich möchte dir nur helfen, okay? Kannst du mich das bitte tun lassen?« fragte ich. Ich hatte einen Schritt nach vorne getan, schlich mich an, als wäre sie ein gefährliches Tier. »Ich liebe dich, Lynn«, flüsterte ich sanft und machte noch einen Schritt nach vorne. Ein leichtes Stöhnen kam aus ihrem aufgerissenen Mund und erneut musste ich dem Drang widerstehen, wegzulaufen. Ihre Schultern begannen zu zittern und ihre Pupillen wurden so groß wie Untertassen. Ich ging in die Hocke, um sie besser sehen zu können, und sah sofort das Blut. Ihre Hände waren voll davon. Sie zitterte noch mehr, desto näher ich kam, so als könne sie sich kaum zurückhalten. »Lynn, bist du verletzt? Du blutest«, sagte ich. Ihr Kopf wippte erneut und ihre blutigen Finger begannen sich auf und ab zu bewegen, so als würde sie ein unsichtbares Klavier spielen. Manchmal streiften sie ihr Kinn und verteilten das Blut über die Haut. Ich wollte mich vor Ekel am liebsten komplett zurückziehen. Der Geruch, der von ihr ausging, war abstoßend. Ich spürte Erbrochenes in meiner Kehle aufsteigen. Ihre Lippen waren trocken und ausgedehnt, Blut in den kleinen Rissen verteilt. Ich wusste, dass sie nicht von selbst unter dem Bett hervorkommen würde, doch ich wollte sie in diesem Zustand auch nicht dort unten liegen lassen. Ich rutschte näher zu ihr heran und streckte meine Arme nach ihr aus. Ihr aufgeregtes Gurgeln wurde lauter, ihre Hände schüttelten sich, die Finger ausgestreckt. In diesem Moment konnte ich die Wunden zwischen ihren Fingern sehen, aus denen das Blut hervorquoll. »Oh mein Gott, Lynn, du blutest«, sagte ich erneut. Ganz automatisch griff ich nach vorne, um ihre Hand zu nehmen, doch bevor ich sie überhaupt berühren konnte, schnellte ihre Hand zu mir. Starker Schmerz schoss durch meinen Arm und ich fiel zurück. Mein Arm brannte wie verrückt und ich konnte sehen, wie Blut auf den Teppich tropfte. Erschrocken blickte ich zu ihr und sah ihr wahnsinniges Grinsen, während ihre Finger eine große Glasscherbe umklammerten. »Ist alles in Ordnung?«, fragte Chris hinter mir. Ich drehte meinen Kopf nur ganz leicht und nickte ihm zu, meinen Arm an die Brust gepresst. Als ich mich wieder zu Lynn umdrehte, sah ich, dass sie sich nun auf etwas anderes fokussiert hatte. Sie sah nicht mehr mich an und sie lächelte auch nicht mehr. Sie starrte an mir vorbei, ihre Augen visierten Chris an, wie ein hungriger Löwe eine Antilope anvisieren würde. Ihr Mund war noch immer geöffnet, doch diesmal war er zu einem Knurren verzogen. Ich hatte Angst, sie auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. »Blutest du?«, fragte Chris. In dem Moment, in dem er die Worte gesprochen hatte, begann Lynn in einer unmenschlichen Geschwindigkeit unter dem Bett hervorzukrabbeln, die Scherbe noch immer fest umklammert. »Chris, renn, los!«, schrie ich. Er muss vor Angst erstarrt gewesen sein, denn nur wenige Sekunden später fühlte ich mich mit ihm zusammenstoßen. Er stand noch immer am oberen Ende der Treppe und starrte auf das Monster, zu dem meine Frau geworden war. Lynn war nun komplett unter dem Bett hervorgekommen und stand im Flur zum Badezimmer, das Gesicht zu einer wütenden Fratze verzogen. Ihr ganzer Körper war sichtlich angespannt und Blut tropfte von ihren Fingern auf den Boden. Ich griff nach hinten und schob Chris die ersten Stufen hinunter. »Beweg deinen Arsch, Chris«, sagte ich so leise, aber fest, wie ich nur konnte. Lynn bewegte ihren Kopf in schnellen, abgehackten Zuckungen umher und begann wieder zu grinsen, dehnte ihren Mund weiter und weiter, bis ihr Kinn beinahe ihre Brust berührte. Ich stand am Anfang der Treppe zwischen der Frau, die ich liebte, und dem Drang zur Selbsterhaltung. »Ich will dir doch nur helfen«, sagte ich und schluckte die Tränen herunter. Ihre Augen fixierten sich wieder auf mich, während sie langsam die Scherbe nach oben streckte, die sie vor sich hielt. Und dann rannte sie auf mich zu, grinste voll purer Freude. Mein Körper reagierte sofort und sprintete die Stufen herunter, wobei ich immer zwei oder drei auf einmal nahm. Ich kam bis zur Vordertür, bevor ich spürte, wie Lynn auf meinen Rücken sprang und ihre Arme um meinen Hals schlang, ihr Mund so nah an meinem Ohr, dass ich dieses schreckliche Gurgeln klar und deutlich hören konnte. Ich schüttelte sie von mir ab und ließ sie auf den Boden aufschlagen. Ich spürte einen sengenden Schmerz in meinem Rücken, als sie fiel, doch ich riss einfach die Tür auf und stürmte hinaus zu meinem Auto. Chris stand in meinem Vorgarten und sprach am Telefon mit der Polizei. Ich sagte kein Wort, rannte nur zu meinem Auto und sprang hinein. Chris wusste zum Glück, was ich ihm sagen wollte und folgte mir, noch immer in der Leitung des Notrufes. Ich behielt den Rückspiegel im Auge, so sicher, dass ich sie dort sehen würde, wie sie dem Auto hinterherrannte. Doch sie kam nicht. Wir fuhren direkt zur Notaufnahme, wo ich mit insgesamt 11 Stichen am Arm und 3 am Rücken genäht wurde. Die Polizei stellte mir viele Fragen und schließlich gingen sie zurück zum Haus, um es zu durchsuchen. Doch natürlich war Lynn nicht mehr dort. Sie rieten mir, eine Weile bei einem Freund oder Verwandten zu bleiben und so schnell wie möglich eine einstweilige Verfügung gegen sie einzureichen, aber nichts davon machte irgendeinen Unterschied. Das wusste ich einfach. Ich brachte Chris nach Hause und checkte in ein Hotel eine Stunde entfernt ein. Ich wollte so viel Abstand wie möglich zwischen mich und Lynn bringen. Und das ist, wo ich die letzten 4 Stunden verbracht habe. Ich dachte, dass die Polizei sie vielleicht finden würde und dass sie ihr die Hilfe besorgen könnten, die sie so dringend brauchte. Aber jetzt weiß ich, dass das nicht passieren wird. Denn vor 40 Minuten habe ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen. Nur 3 Worte. Ich hab dich. An bei ein Bild. Das Foto war dunkel und verpixelt, aber ich wusste sofort, was es war. Es zeigte ohne Zweifel das Auge meiner Frau. Direkt danach begann ich das hier aufzuschreiben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin allein und habe Angst und ich kriege das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Schöne Gute-Nacht-Geschichte, ne?
Weißt du, ich wäre dafür, dass wir eine Petition starten, dass wir nie wieder eine Geschichte in dem Podcast nehmen, bei der es um irgendwie Beobachten geht.
Weißt du, ich war jetzt sehr davon überzeugt, dass du sagst, dass wir eine Petition starten, dass ich nie wieder Creepypastas aussuchen darf.
Nein, nein, das ist in Ordnung, solange es nicht um Beobachten geht. Weil ich werde jetzt die nächsten 3 Nächte nicht schlafen, das weiß ich schon. Schon am Anfang, weißt du, seit die das erste Mal so rückwärts weggekrabbelt ist, habe ich meine Beine auf meinen Stuhl hochgezogen, einfach damit mich nichts von unten greifen kann.
Ich verstehe dich so sehr.
Das ist nicht okay.
Dieses Bild, wie sie da auf allen Vieren mit den Händen auf dem Boden klatschend aus der Küche läuft.
Weißt du, ich habe einfach darauf gewartet, dass sie irgendwo einfach mal an der Decke hängt oder so.
Ich auch, ganz ehrlich. An der einen Stelle, wo sie dann durchs Fenster schaut, sagt er ja, er schaut an die Decke. Und da dachte ich mir, Bro, stell dir vor, die hat jetzt die ganze Nacht da über ihm an der Decke gehangen.
Nee. Nein! Und weißt du, ich habe mich die ganze Zeit jetzt auch umgeschaut. Nicht, dass irgendwer mich irgendwie beobachtet, weil jetzt fühle ich mich natürlich voll beobachtet.
Weißt du, was für mich die schlimmste Stelle ist?
Bitte?
Wo sie erstmal angefangen, den Kopf den Duschvorhang reinsteckt. Und dass sie dann im Badezimmerschrank saß, nachdem sie ihn theoretisch verarscht hat, dass sie gegangen ist und dann eineinhalb Stunden dort stand in diesem Badezimmerschrank und ihn nur beobachtet hat.
Nee.
Das ist die schlimmste Stelle in der ganzen Geschichte, finde ich. Und immer wenn ich diese Stelle lese, ich bekomme instant so harte Gänsehaut. Und ich muss mich halt wirklich umschauen. Ich habe jetzt während der ganzen Geschichte die Kopfhörer so gedreht, dass ich nur einen Hörer aufhabe, weil die hat richtig Paranoia in mir ausgelöst.
Ja, same. Und genau deswegen, liebe Kinder, duschen wir nicht mit Blick in Richtung Wand, sondern immer von der Wand weg, damit wir sehen, wenn uns jemand holen kommt.
Ganz genau. Aber ich frage mich dann immer, was machst du?
Ja, was machst du? Keine Ahnung. Nimm die Shampooflasche und hau dir eine rein. I don't know, Bro.
Also ich meine, ich nehme immer diese Familienpackungen an Shampoo. Die sind ja immer schon riesig. Ne? Ich glaube, damit könnte ich schon Damage dealen, you know?
Ja, weißt du, ich halt nicht, weil ich habe keine Flaschen. Ich habe die Bars of Soap.
Ja gut, damit könntest du keine Damage machen.
Ja, vielleicht rutscht sie ja drauf aus, you know.
Oh mein Gott, das ist der Masterplan. Es gibt dir wenigstens Zeit.
Ist wie so eine Bananenschale. Weißt du, das ist der Grund, warum ich immer die Badezimmertür absperre und immer 10-mal schaue, ob die auch zu ist.
Also nach der Akamanto-Folge habe ich ja herausgefunden, dass das sehr viele so machen, so dass Leute 20.000 Mal das Bad absperren, egal ob sie allein zu Hause sind oder nicht.
Ja, aber ich finde das gut so.
Ich auch. Also ich meine, es kann ja nicht jeder so doof sein wie ich und die Terrassentür fast immer offen lassen.
Ja, komm jetzt, hör auf, Alter. Stell dir vor, du lässt sie offen und dann kommt die rein und steht so, weißt du, wenn jemand so 2 Zentimeter über deinem Gesicht hovert und du wachst so auf?
Hör auf, sonst brauche ich heute wieder Peter Pan zum Einschlafen.
Ja, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was ich heute zum Einschlafen machen soll. Ich kann nicht schlafen heute.
Weißt du, ich glaube, in diesem Sinne wären sogar die 3 Fragezeichen zu viel, zu gruselig, you know?
Ja, nee, würde ich nicht packen heute.
Und weißt du, Lynn erinnert mich auch ein bisschen an Helen Highwater.
Ja, same. Vor allem, weißt du, ich habe die ganze Story lang so an meiner Nagelhaut gekaut. Ich so, ich pack das nicht, Alter. Ich pack das nicht. Vor allem, was ist denn diese Story mit den Augen, bitte? Wessen Augen sind das?
Ich dachte, das wären halt einfach verschiedene Augenpaare von verschiedenen Tieren.
Na, aber am Ende heißt es doch das Auge von der Frau, ne? Was, wenn einfach, das ist so ein Dämon und der nimmt einfach immer die Augen mit von den Leuten, die er possesst.
Aber, wenn die so in Größe variieren...
Ja, Kinder.
Hey.
Wow.
Stopp.
Das ist Grabestille Podcast.
Es sind Kinderaugen, ja, natürlich. Aber auch so dieses Ganze mit, ja, ihre Augen sind so rot, als hätte sie wirklich eine ganze Zeit lang nicht geblinzelt.
Ja, oh
das
mein Gott.
Das gibt mir auch Gänsehaut, das mag ich
das
auch nicht.
Das ist so
nicht.
Creepy.
Ich mag diese ganze Story nicht, ganz ehrlich, aber du kannst dir vorstellen, warum ich so excited war, diese Story jetzt zu bringen, weil mein Leid musste ich teilen.
Ich verstehe es, aber weißt du, nein, ich will ja niemanden offenden, aber ich mag die Story wirklich nicht, weil die Story ist, you know?
Also wir sagen mal, die Story ist echt gut geschrieben, aber sie triggert Urängste in uns.
Das triggert so Urängste, dass ich meine Beine auf den Stuhl machen muss.
Oh mein Gott, ja.
In einem Zimmer, das ich abgesperrt habe.
Weißt du, ich habe mich auch letztens sehr geehrt gefühlt, als jemand uns eine DM geschickt hat und meinte, dass wir einer der wenigen Podcasts sind, der wirklich gruselige Geschichten dranbringt, weil anscheinend es sehr viele Podcasts gibt, die nur so möchtegern gruselige Geschichten dranbringen. Und ich glaube, das ist so das beste Beispiel davon.
Ja, Brudi, dann hast du diese noch nicht gehört gehabt, ne? Also wenn jetzt keine DM kommt mit, oh mein Gott, ihr seid ja echt crazy gruselig, dann weiß ich auch nicht, Bro.
Also ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass sich manche das hier auch zum Schlafen anhören.
Ihr seid alle krank, no offense.
Wer nach dieser Geschichte noch schlafen kann, bitte sagt mir Bescheid, ich möchte gerne euer Gehirn erforschen.
Also ich will nur noch mal einen Disclaimer raushauen. Ich sag gern, dass ihr alle krank und Psychos seid. However, ihr müsst immer dran denken, dass wir diesen Podcast machen. Folglich können wir auch nur krank und Psycho sein.
Wir sind die Alpha-Psychos.
Ja, genau.
Ich habe sehr viele Fragen zu dieser Story, weil es fühlt sich so an, als gäbe es da noch ein Teil 2.
Ja, es ist so offen.
Nicht mal wegen dem offenen Ende, sondern auch wegen der ganzen Sache mit der Mutter. Like, was hat sie gemeint?
Ja, es gibt so viele Fragen. Was hat die Mutter gemeint? Hallo, wusste die Mutter irgendwas?
Warum war sie da so mysteriös? Weiß sie da irgendwas?
Hat die irgendwie die Seele ihres erstgeborenen Kindes verkauft oder wie?
Oh mein Gott, das wär's.
Ja, irgendwas weiß sie ja, die Frau.
Ja, also ich glaube halt echt legit, dass die irgendwie besessen war oder so.
Ja, oder vielleicht ist sie so ein Halbblut, weißt du?
Das kann auch sein. Es war auf jeden Fall keine psychische Krankheit, weil ich meine, die ist dann anscheinend 40 Minuten Autofahrt einfach gelaufen.
Ja, die so, ja, ich wandere jetzt.
Und dann einfach die ganze Nacht, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen, vor dem Fenster stehend, was ja auch schon mal gruselig ist. Stell dir vor, du wachst auf und das Erste, was du siehst, ist dieses Gesicht im Fenster.
Boah, nee. Nee.
Nein. Mich hat das so an Helen Highwater erinnert, weil der auch gesagt hat, sie grinst so und dann zucken ihre Finger, so als wäre sie aufgeregt und wäre so kurz davor zuzuschnappen.
Ja, das ist einfach fucking creepy.
Das ist so fucking creepy, weil du einfach siehst, du bist die Beute. Und können wir bitte über die Szene reden, wie sie in der fucking Truhe vor dem Bett sitzt und dann langsam den Deckel schließt, als er sie entdeckt hat. What the fuck?
Weißt du, ich habe die ganze Zeit am Ende, ich habe dann darauf gewartet, weil er hat gesagt, das riecht so verwest, dass sie einfach die Leiche finden von der Frau, weißt du? Und das halt irgendwer anders wie so ein Doppelgänger. Ja, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, weil ich meine, warum riecht es sonst so verwest? Nur von den paar Augen oder was?
Anscheinend.
Ich habe wirklich darauf gewartet, dass er dann so in der Truhe den verwesten Körper der Frau findet.
Ich weiß halt auch nicht, seit wann die Augen da drin liegen. Also ich meine, wenn die da die 2 Tage schon da liegen.
Ja, aber hat er die nicht gesehen? Like, er wohnt doch da.
Ja, nee, ich meine schon, dass die da hingelegt hat, nachdem er gegangen ist, you know? Aber dann war er ja trotzdem 2 Tage weg.
Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so schnell verwest, weißt du? So 2 Tage sollte das schon halten.
You know what? Wir geben dem einfach the benefit of the doubt und wir glauben einfach mal der Autorin. Weißt du, was mich an der ganzen Sache einfach so richtig hart outcreept ist, dass es Lynn einfach richtig hart egal war, ob er sie sieht oder nicht. Sie hat ihn nicht beobachtet in der Hoffnung, dass er sie sieht und Angst hat, sondern sie hat ihn einfach beobachtet, ihn zu beobachten.
Als sie gesagt hat, ja, vielleicht bin ich einfach besser geworden.
Ja, da habe ich so richtig hart den Paranoia-Schub geschoben, weil ich mir dachte, was ist, wenn jetzt gerade irgendjemand hinter mir im Schrank hockt und mich beobachtet, wie ich hier sitze und die Folge, oh, ich muss mal kurz über meinen Rücken schauen hier.
Ja, same.
Ist noch alles zu, okay. Aber was wäre, wenn? Es ist fucking creepy und ich bin froh, dass diese Folge jetzt bald vorbei ist, weil ich weiß nicht, wie ich das von hier in was Positives leiten soll, weil ich habe legit Angst.
Weißt du, ich glaube, das kann man gar nicht noch in irgendwas Positives umleiten, außer du hast einen richtig, richtig, richtig positiven Fun Fact.
Ob das heute ein positiver Fun Fact wird oder nicht, das liegt in deiner Hand. Also gib mir mal eine Zahl zwischen 1 und 18.
Zwischen 1 und 18? 3.
Fun Fact Nummer 3 ist ein sehr neutraler Fun Fact. Also er macht es nicht besser, aber er macht es auch nicht schlechter.
Mhm, ich glaube, das werde ich selber beurteilen.
In Ordnung. Fun Fact Nummer 3. Der erste Bericht über einen Poltergeist stammt aus dem Jahre 856 von einer deutschen Bauernfamilie. Unter anderem soll der Poltergeist Steine nach den Familienmitgliedern geworfen und diverse Brände verursacht haben.
Oh.
Ja gut, vielleicht finde ich es ein bisschen lustig, dass der mit Steinen um sich geworfen hat.
Amin, was soll er sonst machen?
Es ist 856, also.
Was will er machen? Die Kerzen auspusten?
Nee, dann doch lieber zündeln damit.
Ja, vielleicht hat er die einfach umgeschmissen und dann ist auf einmal, ne, abgefackelt.
Easy, easy. Mich wundert's nur, dass sich das von 856 bis heute verbreitet hat. Also, dass das so eine Information ist, die wir haben. Finde ich voll krass. Also, ich bin ja sowieso so ein krasser Geschichtsfan. Also, mich interessiert das voll und ich bin immer so fasziniert davon, wie weit zurück wir doch gehen können.
Ja, ich meine, ich weiß, was du meinst, aber ich bin immer mehr fasziniert davon, wie viel Wissen wir verloren haben unterwegs.
Das auch, auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ich weiß ja nicht, welches Wissen wir verloren haben. Ich kann es mir ja nur vorstellen.
Aber ich meine, weißt du, die Library of Alexandria und so?
Hör auf. Too soon.
Too soon. Too soon.
Es tut immer noch weh.
Ja, schon. Tut wirklich weh.
Weißt du, ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann an den Punkt zurückgehen können, an dem ich nie diese Geschichte gelesen habe.
Ich wünschte es mir, aber nein.
Ich weiß, ich weiß. Brennan, falls es jemanden geben sollte, der die Magie der Zeitreisen perfektioniert hat und uns helfen könnte, an den Punkt zurückzukehren, an dem unser Leben noch einigermaßen lebbar war, vor dieser Geschichte, wo könnte er uns Tipps geben?
Das könnte er auf Instagram machen unter grabestille.podcast.
Oder auch per Mail unter grabestille-podcast@web.de. Und weißt du, ich will einfach nur diese Folge beenden, weil ich so krass Angst habe, deswegen.
Ganz ehrlich, ich hoffe irgendwie, dass wir jetzt so eine DM bekommen von irgendwem, der sagt, ja, hallo, ich habe einen Flux Capacitator und ich würde dann euch in die Vergangenheit oder Zukunft schicken.
Ich möchte unseren Hörern ja nichts unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich eher so eine DM kriegen mit, ich hab dich, Bild von Auge, you know?
Weißt du, wenn das irgendjemand macht, ja?
Das Ding ist, mir fielen so spontan 3 unserer Zuhörer ein, die das Zeug hätten, das zu tun.
Das ist jetzt eine offene Drohung, ja? Wenn es irgendjemand macht. Das war's. Das ist die Drohung.
Ich stimme zu. Anyway, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso outgecreept wie wir. Ich meine, schlaflose Nächte allein sind nicht so cool wie schlaflose Nächte zu 15. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Ich sage bewusst nicht Nacht nach dieser Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tüdelü.
Man kann ja versuchen, hip zu sein. Richtig choral.
Wir sind hip und richtig choral.
Wir sind richtig fesch.
Wir gehen mit der Zeit.
Wir sind richtig Knorke.
Oh mein Gott, stopp.